Ich darf Sie herzlich zu unserem Fonds im Fokus begrüßen. Mein Name ist Michael Schmidt von EuroAdvisor Services. Unser Thema heute: Green Bonds, ein wachsender Markt für nachhaltige Anleiherenditen. Dazu darf ich Bernd Riedl herzlich begrüßen, der uns live aus Frankfurt zugeschaltet ist. Herr Riedl ist seit einem Jahr bei NN Investment Partners und er steht uns im Anschluss an das Videointerview für Fragen gerne zur Verfügung. Kurz ein paar Erläuterungen zum Ablauf der nächsten rund 40 Minuten. Wir starten jetzt gleich mit dem Videointerview, das circa 20 Minuten dauert. Während des Interviews können Sie bereits Ihre Fragen mittels der Fragefunktion, Sie finden die Eingabemöglichkeit im rechten Bereich Ihres Bildschirms, gerne stellen. Herr Riedl steht, wie gesagt, dann gerne im Anschluss Rede und Antwort. Wir zeichnen die Q&A-Session auf und stellen den Podcast auf www.fundresearch.de im jeweiligen Partnercenter ein. Sie finden dort neben dem Videointerview auch die redaktionelle Berichterstattung mit der Homeoffice-Story von Pram Bose sowie das Fondsporträt zu dem Green Bond Fund. Zusätzlich finden Sie im Partnercenter von NN Investment Partners neben den bereits beschriebenen Unterlagen den Green Bond Buyers Guide. Das war's schon zum Thema Organisation. Dann darf ich Herrn Anders jetzt bitten, das Video zu starten. Bitte.
Viele Investoren verbinden bisher das Thema ESG mit einem reinen Aktieninvestment. Im Bond-Bereich stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung. Dennoch nimmt die Bedeutung von Green Bonds rasant zu. So soll das ausstehende Volumen von rund 670 Milliarden Euro in den nächsten 3 Jahren auf über 2 Billionen ansteigen. Neben einer attraktiven Rendite in einem Niedrigzinsumfeld können Investoren etwas Positives mit Green Bonds bewirken. Ein Umstand, welcher für viele private Investoren ein wichtiges Anlagekriterium darstellt. Hallo und herzlich willkommen zum Fonds im Fokus mit dem Thema Green Bonds, ein wachsender Markt für nachhaltige Anleiherenditen. Dazu darf ich Pram Bose von NNIP begrüßen. Pram ist Lead Portfolio Manager des weltweit größten aktiven Green Bond Funds und ist uns live aus Amsterdam zugeschaltet. Hi Pram, nice to see you.
Hi, I'm happy to be here.
Darüber hinaus begrüße ich Bernd Riedl, live aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Riedl ist für die Betreuung von Investoren in Deutschland zuständig und steht im Rahmen der Q&A-Session für die Beantwortung der Fragen zur Verfügung. Ein herzliches Grüß Gott nach Frankfurt, Herr Riedl.
Ja, ein herzliches Grüß Gott zurück nach München. Schön, Sie zu sehen, Herr Schmidt.
Wie können Anleger investieren und davon profitieren? Das wollen wir nun gemeinsam mit Pram Bose von NNIP beleuchten. Das Interview führt Jan Richter, Senior Analyst bei Fonds Consult Research, den ich herzlich hier im Studio in München begrüßen darf.
Hallo, Herr Schmidt.
Ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch und darf hiermit an Sie übergeben. Bitte sehr, please.
Thank you, Herr Schmidt, for the introduction and a warm welcome to Pram Bose from NN Investment Partners, who is joining us from Amsterdam.
Hello, nice to be here.
Let us start with a short introduction to green bonds. What are green bonds and what is their main difference to traditional bonds?
Green bonds are bonds where the proceeds are being separated from the rest of the company or the issuer, and those proceeds are only and exclusively used for projects which have a positive environmental impact, and that impact is also being measured as a proof that it has a positive impact.
What incentives companies have to issue green bonds? Are we cheaper for them?
There is no formal incentive from a government or something or another entity. But of course, when a company is issuing a green bond, a lot of investors, they are seeing, hey, this company is doing the right things. They are less exposed to long-term climate and ESG risks. So therefore, it's a less risky company, and therefore the yield, which I'm expecting, is lower. So what we see sometimes is that green bonds in general are in terms of yield and expected return the same, but at issuance quite often a little bit cheaper for companies to issue.
Okay. And how green bonds do differ from social bonds, transitional bonds, and sustainability-linked bonds?
Yeah, that's a very good question, because I think the sustainable finance market is growing very quickly at the moment. So there are a lot of new labels coming to the market, like we first had green bonds. They started in 2007. So now we also have social bonds, sustainability bonds, transition bonds, etc. You know, social bonds have been very, you know, at the forefront this year. That's all related to the COVID-19 crisis. So social bonds are actually the same as green bonds, with the difference that the proceeds are being used for social projects. So it could be related to healthcare, employment, gender equality. So that's a different theme than green bonds. So that market is growing very quickly. The two other labels you mentioned, transition bonds and sustainability linked bonds, are also new labels. In our view, transition bonds is a label which does not exist, because quite often these are being used by oil companies or polluting companies who also try to be part of the sustainable finance market, while at the same time, they're not changing their business models and remain brown or polluting companies. So from our point of view, transition bonds do not exist, and that label quite often is a little bit abused by wrong issuers. Sustainability linked bonds is also something new, where companies, when they issue a bond, they link the coupon of that bond to specific performance indicators, and they are quite often linked to social or environmental targets. That market is starting to grow slowly. It's far behind the green bond and the social bond market. And that's also because there is not as much standardization yet. So I do think in the long run, that is a market which could potentially grow a little bit more and could become credible, just like the social bond market and the green bond market. But it needs much more standardization in the future. So it's very early days for that market.
And is there already some kind of official green bond label? And what about the green bond standard and the EU green bond principles?
Yes, there are a couple of standards in the market. So you mentioned the green bond principles that was launched in 2014. That is not really giving any criteria to decide what is green and what is not. It just gives guidance how to set up a green bond framework and what you know, criteria they should use to set up a green bond in the first place. Then we have the Climate Bond Initiative, which exactly tries to explain, okay, this is a green car and this is not a green car, for example. And also the European Union Green Bond Center, which is going to be launched probably, next month, hopefully, is very similar to the Climate Bond Initiative standard. And that is actually the first credible standard which has been designed by politics, because it's been set up by the European Commission. And we really think that that standard, again, I hope it's going to be launched next month, is going to fuel the growth of the green bond market even further.
But until now, every company by itself can decide if the bond is a green one or not.
Yeah, so formally, there is not one law or one legislation which decides what is green and what's not. So you're right. So every company or issuer can now say, hey, I'm issuing this bond and I think it's green. So from that point of view, it's very good that we are going to get more standardization. And again, you know, the first European standard is going to publish next month.
Okay, so now let's talk about your investment process and your investment philosophy. So how the green bond investment process differs from the traditional bond investment process?
I would say the universe is different. So the universe where we can choose and pick bonds from is different. So in our investment process, we first have to decide, this is a green bond and this is not a green bond. And once we have decided what our green bond universe is, what we basically do is we apply the same investment process on that universe as for a normal portfolio. So basically, the investment process is not different once we have decided what our universe is.
So the main point then is deciding, is this really a green bond or is this some bond for that is used for greenwashing at the end?
That is absolutely very important, you know, deciding on what is green, a credible green bond, and what is not a credible green bond. I think we are a very dedicated and experienced green bond manager, so we spend a lot of time on that. So that's really important to protect the greenness of our portfolios and strategy. But I really want to emphasize too that performance is also very important, and we have a very good investment process as well. We have been outperforming each and every year since inception of our fund, the Green Bond Index. So it's both very important.
And do you exclude any sectors or projects before you start investing, or is it possible to have a green bond from an energy company as well?
We have a number of sectors and activities which we are excluding for our strategy. Those are the usual controversial sectors like gaming, tobacco, some activities and sectors related to the fossil fuel are also excluded. And on a project level, we also exclude certain activities, like, for example, nuclear and everything related to fossil fuels is also excluded from the strategy.
Can you give an example of a green bond that you rejected because of you have any concerns that you had?
There was one green bond issued by State of Queensland in Australia, and they issued the green bond to finance electrical buses and trams and trains, all very green projects. So we had no doubts about that. But what we are saying at NIP is that you also have to look at what the broader strategy of the issuer is doing to avoid greenwashing. I mean, that's very important. And we found out that in State of Queensland in Australia, currently the biggest open pit coal mine in the world is being developed. And this was not owned by the State of Queensland, but they have given a license and permission to start developing this open pit coal mine. And we said, how can you give permission for such a big and polluting project and at the same time issuing a green bond? So we said that is not a credible green bond. So we have excluded that green bond from our green bond universe.
And besides the green bond assessment, what else would you highlight as an important step within your investment process?
Deciding what is green and what is not is really important. You know, we have dedicated green bond analysts who only and exclusively are analyzing green bonds. That's very important. But next to that, and that's already what I tried to say a little bit earlier, the investment process is just as important. And the way we manage the green bond portfolios is very much like our other credit portfolios. We try to focus on bottom-up security selection. We have a relatively low tracking error, and that makes us very consistent and predictable in our performance against the index. So, you know, historically, we always achieve an outperformance because of this approach.
And you already mentioned that you have a dedicated green bond analyst, so a dedicated green bond team. How big the team is, and how does it interact with the traditional bond team or the corporate credit team?
We have 7 persons working on green bonds, 3 portfolio managers, 2 green bond analysts, 1 client portfolio manager, and 1 person focusing on reporting. So for us, the interaction with the regular credit analyst is very important, because quite often when we have meetings and try to decide whether or not a company in terms of its ESG profile and strategy is credible, we also ask the input from the credit analyst, because they know the companies already for maybe 10 years. So they very quickly can give us an idea whether or not they think the green bond makes a lot of sense and is aligned with the broader strategy of the company. So I think that's very important. But also, once we have decided what the green bond universe is, we do our traditional investment process. And the traditional investment process is selecting those green bonds which we think financially are most attractive. So there, the input from the analyst and the traditional credit analysis feeds into the investment process. And I also want to emphasize that also here, ESG factors and considerations are taken into consideration.
And you are the lead portfolio manager and the final decision maker.
Yes, but we really work with a team. So we have 3 portfolio managers. With the 3 of us, we decide on a daily basis how we want to position ourselves. And next to that, we have a much broader team where we, for example, every month have top-down meetings and discussions and try to decide for our whole team. And our whole team means our other credit portfolios as well, have aligned portfolios and strategies.
And you have been involved into managing the Green Bond Fund since its inception in 2016. So what have been the main developments in the Green Bond market since then?
Yes. Indeed. So I've been responsible for developing and setting up the green bond strategy at NNIP. In 2016, we launched our first green bond fund, which is now close to 1.3 billion euros already. So it has been growing very quickly. So I think there are a couple of other very important milestones in the development of in our strategies. So we launched that first green bond fund in 2016. So we were really one of the first asset managers to have one. We launched our second green bond fund in 2019, which is also very similar to the first green bond fund. So it's an aggregate green bond strategy combining corporates and government and government-related entities in one strategy. So it's very broad. In earlier this year, we launched a green bond strategy focusing exclusively on corporate green bonds. We have had a lot of requests from our clients specifically to design a solution focusing on corporate green bonds. So that is currently in place, and that strategy is growing very quickly. And we are planning to launch more funds into 2021.
We are looking forward for this. So when you look at the characteristics of a green bond portfolio, what are the main differences to traditional bond portfolios? Is it sector composition, or is it duration, or is it credit rating? So
if I take indeed the aggregate green bond fund and compare that to a traditional fixed income portfolio or index, overall the risk characteristics are very similar. So the credit rating, the yield is very close to each other. A green bond portfolio has a little bit more exposure towards corporates. So that is one difference. And duration is a little bit longer. So when I talk about our fund, the duration is around 9 years. But when you talk about the index, the duration is around 7.2 years of a traditional fixed income index. So there is a little bit of difference. But we are seeing that with the growth of the green bond market, the green bond portfolios are becoming more similar to mainstream indices and portfolios.
And you already mentioned the fund has a duration from over 9 years. I think the yield to maturity is somewhere about 15 basis points. So those statistics don't sound very compelling, to be honest. So why nevertheless a client should buy this fund right now?
Yeah, well, I think the problem is, and I can't help that, is that yields are everywhere very low. If you invest in green bonds or non-green bonds, yields are similar and very low. I fully agree with that. But I think the point, what we quite often trying to make towards clients is that if you already have an exposure to fixed income and your yields are low without any doubt, why don't you exchange a part or in full to green bonds? You don't give up any yield. You don't sacrifice any credit quality and you greenify your portfolio. So you do good in the end. So I think that is something what more and more investors are doing at the moment. And also when you look at a portfolio of green bonds and compare the returns to a normal fixed income index, more and more proof is coming in that green bonds are performing better.
And if you should make a recommendation for 2021, so which fund has the best risk-adjusted return potential? The green bond fund, the corporate fund, or the short duration fund?
That depends very much on you know, your own view on risk in the market, on interest rates, etc. If you ask me, you know, the main fund, the first fund we launched, has a quite long duration of 9 years. So given how low interest rates are, that might be quite risky. And we are very much of the view at NNIP that spreads on corporate bonds in general, so also corporate green bonds, can narrow a little bit going forward. So that means that corporate green bonds probably will outperform government bonds in the future. So therefore, if you ask me which fund will do best into 2021, it's probably the corporate green bond fund.
And when investors buy into green bond funds, we not only want to earn a decent return, we also want to do something good. So how do you measure the environmental impact of the green bonds?
Yeah, so at NNIP, we have a very large green bond database, including over 600 green bonds in it. We collect all the data from those green bonds, so all the information about the projects they're financing, and also all the impact numbers who are a result of all those green bonds. We collect those data. Sometimes we have to amend those data. Sometimes the data quality is not good, so we have to take them out. But in the end, we have all the data and we aggregate that on a portfolio level. And that's how we get to impact numbers, which we publish on a monthly basis. So all the investors in our funds, they can, on a monthly basis, really see and almost touch what the impact is of their investment.
So a client can see how much CO2 he has lowered his investment.
So we have one part which we publish every month, which shows what the impact of the strategy is. So for example, as you mentioned, the CO2 savings per year per 1 million invested, but also the renewable energy capacity financed. We also have a lot of descriptive information, what types of projects are being financed, where are the projects located, how much exposure to the sustainable development goals will you have when you invest in our fund. So there's a lot of descriptive information, and we also include every month one example of a green bond which we've added to the portfolio.
There are already some ETFs for the green bond markets available. So why do you think that, especially for green bonds, it's very important to manage them actively and not in a passive way?
I think there are a few reasons for that. A passive green bond ETF does not screen the green bonds. So those funds blindly include all the green bonds which are put in the index. So there are a couple of green bonds which have been very controversial, which we would never buy for our strategy because we think that could be greenwashing or less credible, but they will be in those ETFs. So I think the risk of greenwashing in a green bond ETF is much higher. Next to that, the green bond market is growing very quickly. That means those ETFs, they have to rebalance a lot at the end of the month because the market is growing that quickly. They are not benefiting from new issue premium. As an active manager, can buy the green bonds at the moment they are being issued, earning that new issue premium. So also from that perspective, I think that the expected return for an actively managed green bond fund is also higher.
Thank you, Bram, for your time and for the deep insights into this quite new and still evolving market. Thank you and goodbye.
You're welcome.
Und jetzt wieder aus Frankfurt zugeschaltet Bernd Riedel, der uns jetzt im Anschluss noch gerne für Fragen zur Verfügung steht.
Ja, ich bin sehr gespannt, was es an Fragen kommen wird. Das Thema ist ja schon sehr komplex. Also ich glaube, das Publikum hat bestimmt die andere Frage, die ich gerne beantworte.
Herr Riedel, ich darf Sie nochmal herzlich in Frankfurt begrüßen.
Ja, auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen, Herr Schmidt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch in die Zuhörer und Zuschauerschaft, einen wunderschönen guten Morgen.
Vielleicht ein kurzer Hinweis, damit Sie nicht irritiert sind, an die Hörer sozusagen jetzt gerichtet. Wir hatten natürlich letzte Woche den Herrn Riedel mit aufgezeichnet, aber jetzt ist er auch wirklich ganz live dabei. Ich steige gleich mal mit der ersten Frage ein. Wie groß ist aktuell das Universum an verfügbaren Green Bonds, Herr Riedel?
Gut, wenn man sich den Markt anschaut, per Ende September diesen Jahres hatte der eine Marktkapitalisierung von circa 650 Milliarden Euro. Wir gehen davon aus, dass bis Ende 2023 ungefähr 2 Billionen Euro Marktvolumen erreicht wird. Was wird der Treiber sein? Man muss natürlich auch schon mal schauen. Die EU hat jetzt gerade ein Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise beschlossen. Da stehen jetzt 750 Milliarden Euro im Raum. Es ist davon auszugehen, dass davon ein Drittel quasi über grüne Anleihen finanziert wird. Also allein da kommen schon dementsprechend 250 Milliarden auf uns zu an Neuemissionen.
Das ist sehr, sehr interessant. Die nächste Frage schließt sich auch ein bisschen dort an. Wie stellt sich denn die Liquidität von Green Bonds im Vergleich zu traditionellen Anleihen dar? Sind die Kurse immer handelbar? Wie sind die Spreads?
Also die Antwort ist letztendlich, sage ich mal, relativ simpel. Es gibt keine Unterschiede bei der Liquidität. Sie können Green Bonds genauso handeln wie traditionelle Anleihen. Das heißt, Sie haben aktuelle Kurse, Sie haben keine Liquiditätsprobleme. Es ist letztendlich die liquide Alternative zu traditionellen Bonds auf der nachhaltigen Anleiheseite.
Vielen Dank an dieser Stelle.
Gerne.
Wie stellt sich denn bei dem Green Bond Fund die Verteilung zwischen den Staats- und Unternehmensanleihen da aktuell?
Also wenn man davon ausgeht, wenn ich den Markt betrachtet, haben wir ungefähr eine hälftige Verteilung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ungefähr die Hälfte wird durch Staatsanleihen begeben und auch die Unternehmensanleihen machen ungefähr die Hälfte des Marktvolumens aus. Man sieht auch, die Entwicklung wird ungefähr so weitergehen. Immer mehr Unternehmen entdecken dieses Thema für sich und wollen sich halt gerade mit ihren nachhaltigen Projekten halt über Green Bonds refinanzieren. Aber auch Staaten kommen immer mehr, sage ich mal, an den Markt, um dementsprechend die Transformation der Volkswirtschaften hin zu einer nachhaltigen Ausrichtung dementsprechend über Green Bonds zu finanzieren.
Herr Riedel, vielleicht darf ich da noch gleich eine Frage anschließen. Sie hatten jetzt auch gerade ausgeführt, dass die Nachfrage steigt. Wo stellen Sie das denn in Ihren täglichen Gesprächen mit Ihren Kunden fest? Ist es noch stärker im eher institutionellen Bereich, dass dort Fragen kommen, oder kommen auch mittlerweile aus dem Wholesales-Bereich letztendlich dann von Endkunden an, diese Fragen an die Berater herangetragen werden? Können Sie auch dort das schon feststellen?
Ich denke mal, sowohl als auch. Klar, ich sag mal, der institutionelle Investor war eigentlich der erste Investor, der sich das Thema angeschaut hat. Speziell halt besondere Investoren, ich sag mal jetzt speziell Stiftungen zum Beispiel, die vielleicht grundsätzlich eher mehr die nachhaltige Anlageidee verfolgen. Aber auch, sage ich mal, beim klassischen Endkunden kommt das Thema immer mehr in den Fokus. Wenn man die Zeitung aufschlägt, das Thema ist halt auch präsent. Und gerade, sage ich mal, die Generation in unserem Alter, ich sag mal so um die zwischen 30 und 50, sind sehr sensibel für das Thema Nachhaltigkeit geworden, wollen mit ihrem Geld auch wirklich einen Neudeutsch Impact erreichen und sagen, okay, wenn ich jetzt anlegen möchte, gucke ich mal drauf, wie mein Geld eigentlich auch verwendet wird und ob die Unternehmen damit halt auch was Gutes tun. Also von der Seite aus, die Nachfrage ist breit verteilt vom klassischen institutionellen Investor, der eigentlich per se schon das Thema Nachhaltigkeit auf seiner Agenda hatte, aber auch von den Endkunden. Auch professionelle Investoren, sind schwerpunktmäßig jetzt auch auf dem Markt interessiert für das Thema. War auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel neben dem klassischen Green Bond Fund, der Anleihen von Staaten und Unternehmen kombiniert hat, auch ein bisschen detaillierter jetzt gegangen sind, zum Beispiel einen Unternehmensanleihenfonds emittiert haben. Weil gerade diese Investoren, wie Sie sagen, ich möchte gezielt unterscheiden zwischen einem Investment-Bucket Staatsanleihen, einem Investment-Bucket Unternehmensanleihen. Und dementsprechend haben wir auch da mit dem Fonds halt genau diese Investorengruppe erreicht.
Okay, darf ich da nochmal kurz anschließen, wenn Sie es parat haben, wie groß ist ungefähr jetzt der Renditeunterschied zwischen dem Corporate Bond Fund und dem gemischten Produkt?
Also wenn man sich die Portfoliorendite anschaut, sind wir ungefähr, ich würde mal sagen, bei 12, 13 Basispunkte, die das ausmacht. Und darf ich nicht vergessen, in dem gemischten, wenn wir es mal gemischten Fonds, sind ja auch zur Hälfte Unternehmensanleihen schon drin.
Okay.
Das heißt, wir haben dementsprechend da noch einen kleinen Rendite-Pickup beim Corporate Green Bond Fund.
Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen zu 100% im Corporate Bond Bereich investiert wäre, dann oder versus 100% Staatsanleihen, dann ist der Aufschlag ungefähr 25 plus x Basispunkte.
Ja gut, ich habe jetzt die Zahlen gerade mal mir gezogen. Also Sie haben beim Corporate Green Bond haben Sie ein Portfolio Yield gestern gehabt von 14 Basispunkte und bei dem Crossover, sprich Anleihen von Staaten, Unternehmen, hatten Sie ein Portfolio Yield von 3 Basispunkten. Also wir hatten ja gestern, hätten Sie im Corporate Bond nochmal 11 Basispunkte, sage ich mal, Performance-Vorteil.
Okay. Gut, vielleicht.
In der aktuellen Zinsumfeld ist es schon eine Komponente, die nicht uninteressant ist.
Das ist richtig, ja. Ich kann vielleicht noch anschließen, unsere Schwestergesellschaft von Consult Research betreut ja viele Sparkassen und dort sehen wir nicht nur jetzt in diesem Jahr, es begann schon eigentlich im letzten Jahr, dass die Nachfrage nach ESG-Fonds deutlich angestiegen ist. Das kommt natürlich einerseits, weil dieser Sektor zum Teil das Thema strategisch aufgreift, andererseits aber auch schlichtweg, weil Privatkunden eben dieses Thema an die Berater herantragen. Und wir erwarten hier mit letztendlich der Umsetzung dann beim WPHG-Bogen. Dort wird ja künftig das Thema implementiert sein und jeder Berater muss dann eben den privaten Endkunden dazu abfragen, ob er in Nachhaltigkeit investieren möchte. Und damit sehen wir eigentlich auch nochmal, dass die Nachfrage nach ESG-Produkten, sei es nun im Bond-Bereich oder auch Aktienbereich, deutlich ansteigen wird.
Ich würde den Bogen vielleicht sogar ein bisschen weiterspannen, Herr Schmidt, und sagen, das Jahr 2020, das Thema Corona-Krise, war so ein bisschen, aus meiner Sicht war sie jedenfalls, so ein bisschen Proof of Concept für nachhaltig agierende Unternehmen, die wesentlich besser, sage ich mal, die durch dieses herausfordernde Jahr gekommen sind. Ob Sie sich jetzt auf der Aktienseite, auf der Rentenseite anschauen, man sieht schon, sag mal, dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufgestellt haben, nachhaltige Ziele verfolgen, Beiträge zu den SDGs leisten, weniger stark von der Krise getroffen wurden, weil sie zum Beispiel auch einfach innovativer sind. Also es ist vielleicht Nachhaltigkeit nicht nur das Thema tue Gutes, was immer wichtig ist, gar kein Thema, aber vielleicht auch eine Risikokomponente, dass ich sage, wenn ich gezielt mal mich Richtung Nachhaltigkeit orientiere, kann ich auch Risiken aus meinem Portfolio rausnehmen. Weil ich habe zum Beispiel Sektoren nicht drin, die extrem getroffen wurden von der Krise, die aber nicht nachhaltig sind und deswegen halt in Nachhaltigkeitsportfolien gar nicht auftauchen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gut, jetzt nächste Frage. Wie verändern sich die Fonds, wenn die EU neue Standards für Green Bonds veröffentlicht?
Man muss sich natürlich anschauen, was das für Standards sein werden. Ich denke mal, wir haben relativ stark schon die Entwicklung, in dem, was da kommen wird, antizipiert. Also ich sehe keine großartigen Veränderungen auf uns zukommen. Vielleicht eine Feinattestage noch, aber man darf nicht vergessen, wir sind seit 2016 im Markt aktiv. Wir haben ein sehr großes Team an Portfolio-Manager, an Green Bond-Analysten, verfügen über ein sehr großes Team im Bereich Responsible Investing. Das heißt, da ist, sagen wir mal, so viel Wissen in dem Bereich schon da und auch vorausschauende Planung, dass ich keine großen Einflüsse auf die Fonds sehe. Wie gesagt, vielleicht eine Feinattestage noch, aber in dem Bereich, sage ich mal, sehe ich keine großen Anpassungen. NNIP ist seit 20 Jahren im Bereich nachhaltiges Investieren unterwegs. Unser Erfahrungsschatz ist da so breit, dass wir uns, glaube ich, da schon weit voraus auf die kommenden Veränderungen eingestellt haben.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, da geht es um das Thema der Duration. Die ist ja bei dem Green Bond Fund mit 9 Jahren relativ lang. Und jetzt Richtig. Hier die Frage, welche Möglichkeiten haben Investoren, die zwar gerne in grüne Anleihen investieren möchten, denen aber die Zinsrisiken eben aufgrund der langen Duration eben zu hoch sind?
Letztendlich, die Investoren haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins wäre die einfachste, sich mit dem Thema Corporate Green Bonds zu beschäftigen. Wie Bram ja auch in dem Interview sagte, sind, sage ich mal, die Renditen da ein Stück höher. Und wir gehen noch davon aus, dass wir möglicherweise noch Spread-Einengungen sehen, die natürlich den Bereich Corporate Green nochmal zusätzliche Renditespotenzial schaffen. Darüber hinaus hat der Corporate Green Bond Fund eine Duration von knapp 5 Jahren. Das heißt, ich kann da die Duration schon um 4 Jahre bei meiner Anlage reduzieren. Das wäre, sagen wir mal, unter Rendite-Gesichtspunkten vielleicht ein optimaler Schritt zu sagen, gleich auf Corporate zu schauen. Wenn der Investor aber lieber in dem Crossover, sprich Staatsanleihen und Unternehmensanleihen-Sektor investiert sein will, würde ich empfehlen, den Short Duration Green Bond Fund hinzuzuallokieren. Der Short Duration Green Bond Fund ist das gleiche, identische Portfolio wie der normale, nennen wir mal so, Green Bond Fund. Nur was machen wir da besonders? Wir nehmen mit Derivaten die Duration ein Stück zurück. Die Duration bei dem Short Duration ist ungefähr bei 2 Jahren. Das heißt, wenn ich also meine Anlage verteile, ein Teil Richtung 9 Jahre, ein Teil Richtung 2 Jahre, kriege ich, je nachdem, wie ich das gewichte, eine wesentlich kürzere Duration auch hin.
Gut. Haben Sie die Zahl parat, wenn Sie jetzt eben hier ein Overlay machen und dann die Duration auf 2 Jahre verkürzen, welchen Impact das auf die Rendite hat?
gut, ich sag mal, Sie fahren natürlich die Rendite ein Stück runter, das ist ganz klar. Wenn Sie schauen, wir sind bei Year to Date, wenn ich mir anschaue, sind wir beim Short Duration Fonds ungefähr bei einer schwarzen Null nach Kosten. Und okay. Bei dem Green Bond Fund mit der langen Duration sind wir Year to Date bei alles Zahlen per 30. Oktober, per 30. November habe ich noch keine offiziellen Zahlen, bei rund 4%. Also eine kurze Duration kostet oder hat dieses Jahr schon Geld gekostet, das ist ganz klar. Die Frage ist halt, sehen wir auf absehbare Zeit signifikante Zinserhöhungen, die eine kurze Duration rechtfertigen würde? Was muss der Investor halt dementsprechend mit seiner Anlagephilosophie und seinem Marktausblick in Einklang bringen?
Das ist klar. Aber im Grunde genommen kann ich durch die Verkürzung der Duration kann ich es letztendlich aufs Emittentenrisiko mehr oder minder reduzieren. Und gut, die Bonitäten, die Sie drin haben, sind ja sehr, sehr gut. Also das heißt, ja. Ich habe dann sehr, sehr überschaubare Risiken.
Wir reden bei beiden Portfolien da identisch gemanagt über Investment Grade. Wir reden über beiden Portfolien auf Euro lautende Anleihen, das heißt Währungsrisiko dementsprechend zu vernachlässigen. Emittentenrisiko im Bereich Investment Grade ist natürlich immer gegeben, wenn ich eine Anleihe kaufe, aber halt auch dementsprechend sehr gering. Das heißt, ich bin da wirklich, sage ich mal, halt gegen Zinsänderung oder Kapitalmarktzinsänderung bei einer Short Duration mehr geschützt, wobei auch eine 2 Jahre Duration natürlich impliziert immer noch ein Restrisiko auf der Zinsebene.
Na ja, gut, das ist klar. Gut, lassen Sie mich mit einer sehr, sehr interessanten Frage abschließen. Es ist ja schon im Video angeklungen, Stichwort Greenwashing.
Ja.
Hatten Sie eben ein Beispiel genannt von der Anleihe Queensland? Gibt es denn noch weitere Anleihen, die Sie eben abgelehnt haben?
Fällt mir eine Anleihe spontan ein, war ein Green Bond eines europäischen Flughafenbetreibers, nicht Fraport, der mit der Anleihe die Elektrifizierung seines Vorfeldes finanzieren wollte. Sprich elektrische Busse, die Fluggäste zu den Flughafen, zum Flugzeug bringen und zurück, diese Rangierfahrzeuge, alles elektrifiziert. Also per se natürlich eine super Sache, super green. Gleichzeitig hat der Emittent aber noch die Planung, das Terminal zu erweitern und ein neues Terminal zu bauen. Wenn man dann so ein bisschen das Spannungsfeld sieht, auf der einen Seite Green Finance auf dem Rollfeld, gleichzeitig aber ein neues Terminal hochzubauen und damit entsprechend den CO2-Ausstoß, den der Flugverkehr nun mal bringt, weiter zu fördern und auszubauen, war das zum Beispiel für uns auch eine Sache, wo man gesagt hat, das ist nicht konsistent. Ja, wir können nicht einen Green Bond von einem Flughafenbetreiber kaufen, der gleichzeitig den CO2-Ausstoß über höheren Flugbetrieb erhöhen wird. Und das war zum Beispiel eine Anleihe, die wir auch konsequent abgelehnt haben.
Also der hatte sozusagen in seiner Projektbeschreibung beide Parts mit drin, also die
Maßnahmen. Projektbeschreibung weniger. Beim Green Bond wird natürlich nur das beschrieben, was man noch finanzieren will. Das heißt, zu sagen, okay, ich will mein Vorfeld vor den Terminals elektrifizieren, dann muss man halt natürlich ein bisschen tiefer reintrillen und sagen, was macht der Emittent eigentlich noch so? Was sind seine Planungen? Und da kommt dann halt manchmal auch eine Überraschung, dass man sagt, okay, das passt nicht zusammen. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel sagen, okay, wenn wir einen Green Bond im Portfolio Management analysiert haben und sagen, das ist für uns wirklich green, es wird immer im Haus in einem Investmentpartners eine Zweitmeinung dazu geben, und zwar eine neutrale Zweitmeinung. Die Portfolio-Manager nehmen dann ihre Ideen auf und gehen zum Responsible Investing Team und sagen, ist das auch für euch green? Und die Kollegen schauen sich das an. Und wenn da jemand sagt, okay, das ist wirklich green, dann kaufen wir auch erst. Also von der Seite auch nochmal eine doppelte Absicherung, weil das Thema Greenwashing uns sehr wichtig ist, das komplett auszuschließen. Wir wollen einen Green Bond Fund, der wirklich tiefgrün ist, weil das ist das, was der Investor auch von uns erwartet.
Okay, jetzt war ich zuvor schnell, es kam noch eine Frage rein, wo es auch nochmal um das Thema Greenwashing geht. Der Bram Boss hatte ja im Video erwähnt, ausgeführt, dass die Gaming-Industrie ausgeschlossen ist. Warum ist das so?
Das habe ich auch im Subtitle gesehen, das war in dem Fall nicht Gaming, das ist Gambling, also Glücksspiel.
Okay.
Also gerne Videospiele sind vielleicht nicht unbedingt, sag ich mal, so positiv belegt, aber sind keine Ausschlusskriterien für uns. Aber das war Glücksspiel, in dem Fall Gambling.
Okay, Dann haben wir das jetzt auch noch, sage ich mal, spezifiziert. Gut, dann nochmal herzlichen Dank nach Frankfurt, Herr Riedel. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit.
Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank an Sie, Herr Schmidt, an die Zuhörer. Ihnen allen ein wundervolles Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund, und das ist in den aktuellen Zeiten, glaube ich, das Wichtigste in ein neues Jahr. Und auch weiterhin gute Zusammenarbeit. Wenn Sie Fragen haben sollten, sprechen Sie sich jederzeit gerne an. Ich bin gerne für Sie da.
Nochmal danke sehr, Herr Riedel. Ja, ich darf mich auch nochmal bei Ihnen herzlich bedanken. Alle, die schon dabei waren, kennen, was jetzt kommt. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass Sie alles, was wir hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte produziert haben, nämlich das Video, den Podcast, die mediale Begleitung, dann den Green Bond Buyers Guide, finden Sie alles im Partnercenter von NN Investment Partners auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen schließen wir die Serie um 10.30 Uhr mit Ethan Wentz ab. Hier haben wir Matt Murphy, Fondsmanager des Emerging Market Debt Opportunity Funds, im Interview, wieder mit Jan Richter. Der war richtig fleißig in der Woche, wo wir die Videos aufgenommen haben. Ja, und sein Thema wird sein: Emerging Market Debt, ein ewiges Investment-Dilemma. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie gerne nachholen. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören.